Ja, wir hatten einen Abschnitt gelesen aus 1. Thessalonicher 5 und dieser Abschnitt stellt ja die ernste Wahrheit uns vor Augen, dass der Tag des Herrn gewiss kommen wird. Und wir hatten gelesen, dass so die Welt in falscher Sicherheit sich bewegt und spricht, es sei Friede, es hat alles keine Gefahr, aber Gottes Kinder, sie sollen ja nicht schlafen wie die anderen, hatten wir gelesen, sondern unsere Aufgabe ist es, zu wachen und nüchtern zu sein. Und darum soll uns auch heute Morgen dieser Ruf Gottes treffen, wach auf, der du schläfst. Und die Botschaft, sie besteht aus einem ersten und einem zweiten Teil. Den zweiten Teil werden wir, so Gott will, dann Anfang August weiter betrachten. Aber heute wollen wir zunächst einmal sehen die verborgene Gefahr des geistlichen Schlafes, auch die Kennzeichen, auch die Ursachen des geistlichen Schlafs uns vor Augen führen. Und der zweite Teil wird dann den Weckruf Gottes beinhalten. Ein Leitwort hatte ich herausgesucht gehabt aus Epheser 5, Vers 14. Epheser 5, Vers 14. Da lesen wir folgenden Abschnitt. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Also dieser Bibelvers, es ist kein sanfter Zuruf vielleicht an solche, die ein wenig müde geworden sind, sondern es ist ja ein heiliger Weckruf Gottes an Menschen, wo wir sagen müssen, die sich in einem gefährlichen Zustand befinden. Und Schlaf wird in Gottes Wort oftmals verwendet für so eine gewisse Unempfindlichkeit, vielleicht auch für eine Gleichgültigkeit, wir können auch sagen für fehlende Wachsamkeit. Und wenn du schläfst, dann siehst du die Gefahr nicht. Du hörst die Warnung nicht, du merkst nicht, wie ernst deine Lage ist. Und darum ruft das Wort doch auch hier direkt zum Erwachen auf. Es hieß, wache auf, der du schläfst. Und wir müssen vor Gott erkennen, wie wir vor ihm stehen. Und wir müssen aus dieser Betäubung der falschen Sicherheit herausgerissen werden. Und dieser Bibelvers ermahnt uns ja, dass wir aufstehen sollen von dem Zustand geistlicher Erstarrung und wir sollen uns dem Lichte Gottes stellen. Denn nur Christus kann wieder erleuchten, was dunkel geworden ist. Nur Christus kann lebendig machen, was tot ist. Und nur Christus kann ein Herz wieder wach, rein und gehorsam machen. Und darum steht auch über dieser Predigt der Ruf Gottes, wache auf, der du schläfst. Und wichtig dabei ist halt, dass wir nicht auf andere schauen, auf uns, um uns herum, wie es dem anderen geht, sondern diese Botschaft ist gerichtet an uns persönlich. Es geht hier tatsächlich um unser eigenes Herz vor Gott. Kommen wir zu dem ersten Hauptgedanken, der geistliche Schlaf ist eine verborgene Gefahr. Und geistlicher Schlaf ist deshalb so gefährlich, weil er nicht plötzlich kommt. Und es ist eher so, dass er sich allmählich über das Herz ausbreitet. Und wir können ja sagen, dass kaum jemand von einem Tag auf den anderen kalt wird, gleichgültig oder auch unempfindlich gegenüber Gott. Meist beginnt es eher so mit kleinen Nachlässigkeiten in unserem Leben. Vielleicht wird eine stille Zeit beiseite geschoben, ausgelassen. Unser Gebet wird vielleicht kürzer. Das Wort Gottes, es wird noch gehört, aber wir halten nicht mehr so daran fest. Vielleicht ist es auch ein Stück Eigenwille in unserem Leben, den wir entschuldigen. Und während alles so nach außen hin noch so in Ordnung erscheint, kann das innere Leben mit Gott wirklich an Kraft verlieren. Vielleicht besuchst du auch weiterhin treu die Versammlungen der Gemeinde Gottes. Du singst die Lieder, du weißt auch, wie man betet. Vielleicht benutzt du auch noch fromme Worte. Aber die entscheidende Frage ist ja nicht, wie andere um uns herum uns beurteilen, sondern entscheidend ist ja die Tatsache, wie Gott uns beurteilt und wie Gott auf unser Leben schaut. Da müssen wir uns die Frage stellen, ist unser Leben wirklich rein vor ihm? Ist der Umgang mit Gott lebendig? Ist unser Gewissen so zart geblieben, dass wir auf die Stimme Gottes immer wieder hören und Acht haben können? Ist auch die Liebe zu Christus weiterhin frisch? Wir lesen ja von der ersten Liebe, wo wir in Gefahr stehen, dass wir davon oder darüber nachlässig werden. Und ist dein Wille auch weiterhin völlig dem Herrn übergeben? Oder ist alles irgendwie nur noch eine Formsache, während innerlich das ganze Feuer, was einmal in uns brannte, schwächer und schwächer wird? Und darum ist der geistliche Schlaf so eine große und eine verborgene Gefahr. Denn der Schlafende, der merkt nicht, wie tief er schläft. Er hört vielleicht noch Geräusche um sich herum, aber er reagiert nicht mehr. Und so kannst du auch geistliche Wahrheiten kennen, aber diese Wahrheiten, es kann sein, dass sie uns nicht mehr so innerlich berühren oder ergriffen machen. Und du kannst auch die Lehre von der Reinigung, von der Heiligung in dir tragen und dennoch sich damit nicht wirklich zu beschäftigen oder auch darüber nachlässig werden. Und du kannst unter dem Schall des Wortes sitzen und doch können wir innerlich fernbleiben. Darum diese heutige Botschaft, dass wir aus diesem Zustand, wenn er in unserem Leben eingetroffen ist, dass wir aufgerüttelt werden und nicht weiter schlafen, sondern doch auch wirklich aufwachen. Und die ernste Frage lautet, führe ich ein waches Leben vor Gott? Habe ich nicht nur die Erkenntnis, sondern auch wirklich die Kraft in mir, die uns doch der Heilige Geist verleiht? Oder es reicht ja auch nicht, von irgendwelchen Erinnerungen zu leben, dass wir uns einmal bekehrt hatten, dass wir Jahrzehnte Gott dienen oder gedient haben. Wichtig ist ja der jetzige Zustand heute. Wie stehe ich heute vor Gott? Aber das Schöne eigentlich daran ist immer wieder, dass Gott doch auch ruft. Er ermutigt uns, dass wir aufstehen sollen von den Toten. So wird dich Christus erleuchten, so hatten wir es hier in Epheser 5 gelesen. Aber woran könnte man diesen Schlaf im eigenen Leben eigentlich erkennen? Vielleicht dazu zwei Bibelverse. Zunächst einmal Offenbarung 3, Vers 1. Offenbarung 3, Vers 1. Da lesen wir, ich weiß deine Werke, denn du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Und so haben wir eigentlich eine Aufgabe, dass wir uns prüfen müssen, ob unser geistlicher Name oder auch Ruf noch wirklich mit dem Herzenszustand, den wir in uns tragen, übereinstimmt. Dazu ein Beispiel: Du bist vielleicht als gläubiger Mensch bekannt, so in deiner Umgebung, aber im Verborgenen suchst du kaum noch so die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist eine ernste Prüfung, weil ein guter Name unter Menschen vielleicht uns beruhigen kann, dass wir wiegen uns in Sicherheit, andere beurteilen uns als treu, vielleicht auch als ordentlich, als erfahren, aber wir können im geistlichen Leben tatsächlich Mangel haben. Und vor Gott entscheidet ja nicht, wie lange ich den Weg kenne oder wie lange ich ihm diene, sondern tatsächlich das Heute. Und darum frage dich nicht nur, was andere über dich denken, sondern tatsächlich, was Gott über dich denkt. Ein weiterer Punkt zu dem Bibelvers ist, begnüge dich nicht so mit der äußeren Ordnung, wenn innerlich Leben und Feuer in dir fehlt. Vielleicht auch hier ein Beispiel, du bist regelmäßig in den Versammlungen, aber dein Herz bleibt so unberührt von der Botschaft und ohne diesen Hunger nach Gottes Wort. Äußere Ordnung sicherlich ist auf der einen Seite gut, aber sie darf ja nicht an der Stelle des Lebens wirklich treten. Und der Herr sucht ja nicht deine äußerliche Anwesenheit, sondern was der Herr heute Morgen hier sucht, ist ja dein waches Herz. Und wenn das Wort dich nicht mehr bewegt und das Gebet so zu einer Pflicht in uns wird, dann zeigt es ja, dass das innere Verlangen nicht mehr da ist. Und dann benötigt auch deine Seele wieder eine neue Berührung durch Gott und auch eine erneute Hingabe zu ihm. Und so bitte Gott doch auch dir zu zeigen, wo du auch nur noch den Schein eines gottseligen Wandels bewahrst. Auch hier ein Beispiel, du wirkst nach außen vielleicht geistlich, aber vor Gott weißt du, dass dein Gebet und auch der Gehorsam nachgelassen haben. Wir erkennen uns dann selbst oft nicht richtig. Darum ist es auch eine besondere Gnade, wenn Gott den Schein durchbricht und Wahrheit auch wieder in unserem Inneren schafft. Und wer ehrlich vor Gott steht, der muss ja nicht verzweifeln, sondern er darf sich ja reinigen und auch erneuern lassen. Und so können wir sagen, besser ist ja ein Erwachen als ein ruhiges Weiterschlafen. Und so nimm Gottes Urteil ernster, auch als das Urteil anderer Menschen über dich. Ein Beispiel, andere halten dich vielleicht für treu, aber frage dich ehrlich, wie der Herr wirklich deinen Zustand beurteilt. Wir als Menschen, wir können ja nur die Werke beurteilen, auch die Worte, vielleicht auch die Gewohnheiten der Geschwister. Aber Gott, er sieht ja viel tiefer. Er sieht in unser Herz hinein, er sieht unsere Beweggründe, er sieht und kennt unsere Neigungen und er kennt auch die wirkliche Stellung des Herzens. Und so müssen wir sagen, ja, dass das Urteil Gottes wirklich heilig ist, aber es ist auch rettend. Und wenn er Mangel aufzeigt, dann deshalb, damit wir wieder umkehren und nicht im Selbstbetrug bleiben. Und somit zeigt auch dieser Bibelvers, handle sofort, wenn der Herr dir zeigt, dass dein geistliches Leben schwach oder gar erstorben ist. Auch hier ein Beispiel, wenn Gott dir deine geistliche Not aufzeigt, warte nicht so einfach ab, sondern suche Vergebung und auch eine völlige Hingabe. So dieses einfache Abwarten, das ist einfach, das ist leicht, aber das bringt ja keine Veränderung. Und das ist auch so gefährlich, dass man so aufschiebt. Es gibt Dinge im Leben, die lösen sich von alleine. Wir kennen das auf der Arbeit. Es gibt Menschen, die ein Problem sehen, aber das nicht verändern. Und irgendein anderer löst dann das Problem für sie. Aber das geht ja in unserem geistlichen Leben nicht. Unsere Probleme, die wir besitzen, die kann kein anderer lösen. Die müssen wir selbst lösen. Und deshalb ist ein einfaches Abwarten keine Lösung. Gehen wir mal weiter zu einem nächsten Bibelvers, den hatte ich in der letzten Zeit schon einmal hier gelesen, Jesaja 29, Vers 13. Jesaja 29, Vers 13, da heißt es, und der Herr spricht, darum, dass dies Volk zu mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, jetzt kommt's, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nach Menschengeboten, die sie lehren. So, aus diesem Bibelvers können wir mitnehmen, frage dich zunächst einmal, ob deine Worte im Gebet und auch im Gesang wirklich aus dem Herzen herauskommen. Wir können über Hingabe aus unserem Gesangbuch singen, aber im Alltag kann es sein, dass wir doch vielleicht die ein oder die andere Dinge des im Leben so zurückhalten, Gott gegenüber zurückhalten. Und Gott erhört ja nicht nur den Klang unserer Worte, sondern er sieht, ob sie tatsächlich Wahrheit geworden sind in unserem Leben. Und ein Lied von völliger Hingabe kann somit ein Zeugnis sein, das wir singen, aber es kann gleichzeitig auch eine Anklage sein. Darum prüfe dich auch, wenn du die Lieder singst. Hüte dich doch auch vor einer Frömmigkeit, die nur mit den Lippen und auch mit Gewohnheiten lebt. So mag man vielleicht Gebete sprechen, aber das Herz während des Gebets hat gar nicht so diese Herzensstellung oder Haltung, auch Gottes Nähe wirklich zu suchen und den Willen Gottes im Gebet zu erfahren. So ist immer so diese große Gefahr der Gewohnheit da. Gewohnheiten können einerseits helfen, dass man einen Rhythmus beibehält, aber sie können auch betäuben. Und diese Gefahr, sie ist da und davor müssen wir uns hüten. Man kann beten, ohne sich wirklich Gott zu nahen. Aber das ist ja die Aufgabe des Gebetes, dass wir uns wirklich Gott hingeben, dass er in dem Moment zu uns sprechen kann und uns seinen Willen offenbart und wir dadurch doch auch dann gesegnet werden im Gebet. Und so lass dich auch nicht von Menschen geboten leiten, sondern unsere Leitung soll immer wieder vom Wort Gottes ausgehen. Und so richte alle deine Entscheidungen nach dem klaren Wort Gottes aus. Und geistlicher Schlaf kann auch dort entstehen, wo ja vielleicht Menschenmeinung das Wort Gottes ersetzen. Und dann fragt man nur noch, was so üblich ist oder was andere vielleicht erwarten oder was vielleicht auch bequem ist. Aber ein waches Herz, das fragt ja als erstes, was sagt Gott zu der Situation, Gott zu der Lage. Und so braucht unsere Nachfolge wirklich Gehorsam gegenüber Gottes Wort und auch über die Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht noch einen letzten Gedanken zu diesem Bibelvers. Suche auch immer wieder eine Gottesfurcht, die innerlich echt ist und nicht nur äußerlich, ich will mal so sagen, vielleicht gelernt ist. Und auch hier ein Beispiel, du meidest vielleicht das weltliche Leben nur deshalb, weil andere es von dir erwarten, aber das hilft uns ja nicht weiter. Wir müssen die Welt meiden, weil es aus unserem inneren Trieb und aus unserem inneren Drang herauskommt. Und so wollen wir weitergehen heute Morgen und uns die Kennzeichen des geistlichen Schlafs vor Augen führen. Und geistlicher Schlaf, er zeigt sich ja nicht nur dadurch, dass jemand wirklich in Sünde fällt, sondern er zeigt sich oft zunächst einmal in kleinen Veränderungen des Herzens. Vielleicht wird die Liebe zu Christus kühler, das Gebet, hatte ich schon erwähnt, kürzer, seltener, ärmer. Aber auch das Wort Gottes, es wird vielleicht nicht mehr so mit diesem Hunger aufgenommen. Vielleicht so aus dem natürlichen Leben wissen wir ja auch, eine Mahlzeit, die können wir zu uns nehmen, dann ist das ganz allgemein ja nichts Besonderes. Aber wenn man wirklich mal Hunger verspürt hat nach einer schweren körperlichen Arbeit und abends dann wirklich hungrig ist, dann essen wir anders. Und diesen Hunger nach dem Worte Gottes, das ist wichtig, dass der wirklich so aus dem tiefen Inneren heraus da ist und vorhanden ist und dass wir nicht so zu einer Gewohnheit kommen. Wir kommen hier zusammen jeden Sonntag, ja, wir sitzen hier, aber dieser Hunger, das ist die Frage, ob der wirklich noch da ist. Eine weitere Gefahr ist ja auch, dass so diese weltlichen Gedanken und auch Gewohnheiten in uns Raum finden können. Oder eine weitere Gefahr ist auch der Gedanke an die Ewigkeit, dass er vielleicht zurückgedrängt wird und so das Irdische mehr Raum in uns gewinnt. Gerade dieser Gedanke an die Ewigkeit, der ist ja so wichtig, dass er uns auch auf der Bahn hält und auf die Spur. Und dass uns das auch immer wieder groß wird alle Entscheidungen, die ich so treffe, dass sie ausgerichtet sind. Was sagt Gott dazu? Hat meine Entscheidung wirklich Ewigkeitswert? Wenn Gott sie auf die Waagschale legt, meine Entscheidung, wie schlägt das Pendel aus? Wir können auch dahin kommen, dass wir diese erste Liebe ja verlieren und auch diese völlige Hingabe, dass wir ja immer wieder mehr zurückhalten. Das sind alles Warnlichter auf unserem Wege und Gott lässt sie aufleuchten, damit wir doch auch zur Umkehr gelangen, dass wir auch unseren inneren Zustand wirklich sehen und auch Gegenmaßnahmen einleiten können. Und so ist es immer wieder auch ein Ruf zur Umkehr, den Gott uns doch auch aufzeigt, wenn Not da ist. Wir wollen auch hier zu diesem Gedanken zwei Bibelverse betrachten. Zunächst einmal Matthäus 25, Vers 5. Matthäus 25, Vers 5, also wir sind bei dem Punkt Kennzeichen des geistlichen Schlafs. Und da heißt es, da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Ja, auch ein wartender Mensch kann schläfrig werden. Das können wir daraus lernen. Vielleicht glaubst du an das Kommen des Herrn, aber der Gedanke daran, er prägt nicht deine täglichen Entscheidungen oder auch vielleicht kaum noch. Und das Gleichnis zeigt, dass nicht nur so die Gleichgültigen gefährdet sind, sondern das Gleichnis zeigt, dass auch wir, die wir wirklich auf den Bräutigam warten, schläfrig werden können. Und das ist ja der erste Warnhinweis hier, man kann warten und dennoch schläfrig werden. Und so halte deine Erwartung auf den Herrn lebendig und auch immer wieder wach. Erinnere dich im Gebet bewusst daran, dass doch auch Christus wiederkommt und ordne somit auch deine Pläne dem unter und auch danach. Und eine lebendige Erwartung, wenn wir so eine lebendige Erwartungshaltung in uns tragen, die macht uns ja auch nüchtern in unseren Entscheidungen. Sie fragt beispielsweise, kann ich das tun, wenn der Herr heute kommt? Kann ich diese Worte sprechen, diesen Weg gehen, diese Gedanken in mir tragen? Und wer auf Christus wartet, der lebt nicht sorglos in den Tag hinein, sondern ist immer wieder stets bereit, lebt rein und heilig vor dem Herrn. Dieses Gleichnis zeigt uns aber auch, dass ja, wenn Verzögerungen eintreten, es hieß ja hier, da nun der Bräutigam verzog, also auch in unserem Leben können ja Verzögerungen eintreten, dann ist die Frage, machen die uns müde und auch vielleicht sogar gleichgültig? Wenn vielleicht ein Gebetsanliegen von Gott nicht sofort erhört wird, wie reagieren wir darauf? Werden wir dann nachlässig und sagen, okay, Gott hat nicht geantwortet, dann ist es so, oder bleiben wir dann dran an diesem Gebetsanliegen? Und so ist es, dass eine Verzögerung auch immer wieder unser Herz prüft. Und wenn der Herr nicht nach unserer Zeit handelt, nach unserer Zeiteinteilung oder nach unserer Uhr, zeigt sich, ob wir aus Glauben leben oder einfach nur aus einer schnellen Erfahrung heraus. Und der geistlich Wache, er bleibt auch immer wieder treu, auch wenn er warten muss. Und so pflege das verborgene Leben mit Gott, damit dein Herz nicht einschläft. Und so nimm dir auch immer wieder feste Zeiten, auch feste Andachtszeiten und Stille, auch zu Hause, denn das verborgene Leben, das trägt sich ja nach außen. Was öffentlich erscheint, können wir sagen, wird im Stillen vorbereitet. Und so, wo er Gott dann im Stillen nachlässig wird, der verliert dann auch öffentlich die Kraft. Und darum ist Treue im Verborgenen keine Kleinigkeit und auch keine Nebensache, sondern es ist wirklich ein Schutz und eine Bewahrung unserer Seele. Und so rechne doch auch täglich damit, dass der Bräutigam kommen kann. Und wir wollen nicht an Dinge festhalten, wenn er kommt, dass wir uns dann schämen müssten. Und so ist diese Erwartungshaltung auf das Kommen des Herrn auch ein Schutz für uns, denn dadurch, dass wir das immer wieder in uns tragen, wenn der Herr kommt, will ich bereit sein, dann will ich wirklich rein und heilig vor ihm leben. Das beeinflusst ja dann all unsere Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Also fragen wir uns deshalb, prägt die Wiederkunft Christi wirklich auch meine Entscheidung? Dazu Matthäus 24, Vers 12. Matthäus 24, Vers 12. Da heißt es, und dieweil die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist auch ein ernstes Wort. Und so haben wir uns auch immer wieder zu prüfen, wie es um unsere Liebe zu Christus steht. Vielleicht, was dich früher so ins Gebet trieb, als du noch eifrig dabei warst, mag heute so sein, dass es dich gleichgültig oder auch unberührt lässt. Liebe, sie kann erkalten, ohne dass der Mensch es sofort zugibt. Vielleicht war dein Herz wirklich früher schneller bewegt und heute bleibt es ruhig oder unberührt. Und diese Veränderung, sie muss erkannt werden, damit der Herr die Liebe auch wieder neu entzünden kann. Und so lass auch die zunehmende Ungerechtigkeit der Welt dein Herz nicht abstumpfen. Und so ist es ja, dass wir täglich ja von Sünde hören, von Unrecht. Aber wir müssen bitten, dass Gott doch auch unser Gewissen immer wieder empfindsam macht und dass es bleibt, empfindsam bleibt. Auch wenn Sünde überall um uns herum sichtbar ist, besteht die Gefahr sehr, dass wir uns vielleicht auch sogar daran gewöhnen an so manche Dinge, dass wir vielleicht früher aufschreckten und heute ist es vielleicht gewöhnlich und wir werden nicht mehr so innerlich ermahnt. Und so wacht ist ein waches Herz, bittet auch Gott in diesem Beispiel immer wieder um Bewahrung, dass unser Gewissen eben nicht abstumpft und mit der Welt mitgeht. Und hüte dich davor, auch Sünde nur deshalb nicht anzuprangern, weil viele sie dulden. Das ist ja schon so, dass in unserer Umgebung so manche Dinge, die wirklich offensichtlich sind, die Sünde sind, ja mittlerweile geduldet werden. Und das hat einen Einfluss auf uns, aber unser Wandel und unsere innere Einstellung darf davon nicht beeinflusst werden. Und ein heiliges Leben richtet sich immer wieder nach dem Lichte Gottes und nicht nach dem allgemeinen Zustand der Welt oder auch einer Gemeinde. Und so bitte Gott auch immer wieder um erneute Liebe, wo vielleicht auch Gleichgültigkeit eingezogen ist. Ich musste so daran denken, wenn jetzt eine Schwester, ein Bruder so sich in Not befindet, wie reagieren wir innerlich? Sind wir dann ebenfalls berührt und ja, hilfsbereit? Legen wir eine gewisse Anteilnahme an den Tag? Und das ist ja wichtig, wenn das nicht mehr so ist, wenn uns die Not der Geschwister nicht mehr interessiert, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass wir vielleicht schon kalt geworden sind. Und Gott ruft, dass wir doch auch hier wachsam bleiben möchten und doch auch diese Liebe zu den Geschwistern aufrechterhalten. Und so bewahre diese Liebe zu den Geschwistern, auch wenn die Zeit um uns herum vielleicht immer wieder kälter wird und auch eine gewisse Kälte zeigt. Gehen wir zu den Ursachen des geistlichen Schlafs, denn auch der geistliche Schlaf hat irgendwo seine Ursache und Gottes Wort deckt sie auf. Eine Ursache könnte so vielleicht eine Bequemlichkeit im Glaubensleben sein. Vielleicht möchten wir den Namen Christi tragen, aber wir sind nicht bereit, das Kreuz Christi zu tragen. Wir möchten vielleicht Trost erleben durch Gottes Wort, aber wir wollen nicht die Zucht Gottes in Anspruch nehmen. Wir möchten vielleicht auch die Verheißungen gerne besitzen, aber so der Gehorsam im Täglichen, dann nehmen wir es nicht mehr so genau. Aber so funktioniert ja die Nachfolge nicht. Auch die Sorgen des Lebens können die Seele immer wieder beschweren. Wir sind dann so sehr beschäftigt mit der Arbeit, mit unserem Besitz, mit der Familie. Wir überlegen uns, wie die Zukunft werden könnte. Man ist mit den irdischen Dingen beschäftigt und das Ewige, es verblasst mehr und mehr. Und so muss es ja nicht Sünde sein, die das Herz einschläfert. Es können ganz normale Dinge sein, die plötzlich den ersten Platz in unserem Leben einnehmen. Dazu kommt dann auch noch der Einfluss der Welt, ihre Sprache, ihre Maßstäbe, ihre Unterhaltung, ihre Ziele. All das sind Gefahren für uns, dass sie unser Herz ganz langsam abstumpfen lassen. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, dass es nicht nur reicht, wenn wir erkennen, ich bin müde geworden, sondern viel wichtiger ist ja eigentlich zu erfahren, was hat mich müde gemacht. Vielleicht ein Beispiel dazu. Ich hatte diese Woche unser Auto in der Werkstatt mit dem Problem, dass die Bremsklötze abgefahren waren. Jetzt habe ich den Wagen in die Werkstatt gebracht mit dem Auftrag, wechselt die Bremsklötze. Also die Ursache, die Bremsklötze waren abgefahren, machen wir sie neu. Aber das war gar nicht das Problem, die abgefahrenen Bremsklötze, sondern der Bremssattel saß fest und hat dazu geführt, dass sich die Bremsklötze nicht mehr von der Bremsscheibe lösten und dadurch sind sie abgefahren. Also viel wichtiger ist nicht nur zu wissen, ich bin müde, ja, das erkenne ich jetzt, sondern wichtiger ist ja zu erkennen, was hat mich wirklich müde gemacht in meinem geistlichen Leben. Es reicht nicht zu wissen, mir fehlt die Kraft, also mache ich jetzt Maßnahmen, um mehr wieder zu Kräfte zu kommen, sondern wir müssen uns fragen, was nimmt Christus vielleicht den ersten Platz in meinem Herzen, dass mir dadurch die Kraft fehlt. Dazu einmal Lukas 21, Vers 34. Hütet euch aber, also Lukas 21, Vers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und komme dieser Tag schnell über euch. Also wir müssen wachen, was wirklich unser Herz beschweren will und dann auch geistlich träge macht. Und so mag es manchmal sein, dass wir ständig beschäftigt sind, vielleicht auch die digitalen Medien, dass wir ja, sie ständig konsumieren oder auch Sorgen, unser Gebetsleben verdrängen. Das ist wichtig, dass wir erkennen, was sind die Ursachen in unserem Leben, dass wir müde geworden sind. Und wenn diese Dinge die Seele so sehr einnehmen, dass das Gebet und auch das Wort verdrängt wird, dann wird es nämlich gefährlich in unserem geistlichen Leben. Liebe Seele, ein waches Herz merkt, was es niederdrückt und bringt es auch wieder rechtzeitig in Ordnung vor Gott. Und so lass Essen, Trinken, Besitz und Alltagssorgen ja nicht über uns herrschen. Ich meine, das sind natürliche Dinge. Wir alle haben damit zu tun, aber sie dürfen nicht über uns herrschen. Und so sind wir ja dankbar für die Gaben, die Gott uns darreicht. Aber erlaube ihnen nicht deine Zeit, die Gedanken und auch die Sehnsucht zu sehr zu beherrschen. Wenn irdisches unsere Gedanken immer wieder bindet, dann ist die Gefahr da, dass die Ewigkeit an Gewicht verliert. Und so bringe auch deine Sorgen im Gebet vor Gott, bevor sie dich doch auch niederdrücken. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Es kommen Sorgen in unserem Leben. Jeder von uns trägt eine gewisse Last mit sich. Aber wir haben doch das Vorrecht, wenn eine Sorge aufkommt, gleich ins Gebet gehen zu dürfen und diese Sorgenlast Gott anheimzustellen. Eine andere Lösung wäre ja, wir lassen die Sorge, versuchen sie selbst zu lösen. Die Sorge wird größer, größer, größer und dann haben wir irgendwann mal eine richtige Last zu tragen. Und so die Aufforderung an uns, gehe doch gleich ins Gebet. Gott wird uns doch nicht vergessen. Er wird auf dein Gebet hören, Acht haben und dir auch helfen. Und so lebe so, dass dich der Tag des Herrn auch nicht unvorbereitet trifft. Und so ordne dein Leben im Licht der Ewigkeit und nicht nach den irdischen Bedürfnissen. Gehen wir weiter. Ein Bibelwort aus Markus 4, Vers 19. Markus 4, Vers 19. Geht in die gleiche Richtung wie jetzt Lukas 21, Vers 34. Markus 4, Vers 19. Und die Sorgen dieser Welt und der betrügliche Reichtum und viele andere Lüste gehen hinein und ersticken das Wort, das bleibt ohne Frucht. Und somit ist es wichtig für uns, dass wir die Sorgen wirklich erkennen, die das Wort Gottes in unserem Herzen ersticken können. So hören wir vielleicht eine ernste Predigt, aber noch am selben Tag nehmen die Sorgen uns wieder gefangen und die ganze Botschaft ist vergessen. Und so kann das Wort Gottes immer wieder gehört werden, aber doch können wir ohne fortdauernde Frucht bleiben, wenn anderes wieder alles überlagert. Und Sorgen, sie wirken wie Dornen, sie nehmen dem Wort Raum und Kraft. Darum, lieber Zuhörer, braucht das gehörte Wort wirklich einen besonderen Schutz. Also wenn wir ein Wort Gottes hören, dann gilt es für uns, das zu beschützen, dass eben nicht Sorgen, Dornen dieses Wort uns rauben. So prüfe auch immer wieder, ob Reichtum, Besitz oder auch all die Wünsche, die wir so gerne in uns tragen, deine geistliche Fruchtbarkeit mindern. Vielleicht ein Extrembeispiel, wenn man jetzt über Reichtum wirklich spricht, da mag das schöne Segelboot am Eiselmeer mag wunderbar und verlockend wirken und ausschauen. Aber überleg doch mal, wie viel Zeit man da investieren würde, wenn wir von hier aus immer wieder dahin fahren, Woche für Woche. Das Boot muss immer schön hergerichtet sein, man muss sich drum kümmern. Und so kann wirklich Reichtum eine große Gefahr sein, dass wir uns an Dinge klammern, die unser ganzes Leben auf einmal darauf ausrichten. Und dann bleibt wenig Raum für Gott, wenig Zeit für Gott. Unser Gebetsleben wird ärmer, unser Dienst und unser Opfer wird kleiner. Und so sollte nicht jede Lust und auch jedes Begehren so Eingang in uns finden. Wir können uns wirklich die schönsten Dinge vorstellen, die man sich vielleicht leisten könnte, wo man sagt, komm, ich arbeite noch mal 2-3 Stunden länger auf der Arbeit, um mir vielleicht dieses oder jenes leisten zu können. Aber sind denn diese Dinge wirklich so wichtig zu besitzen? Was geben sie einem wirklich im Leben? Und so sind es doch die weltlichen Dinge, die einem gar nichts geben können. Und wenn wir auch an dieses Bibelwort denken, dass wir uns Schätze sammeln sollen, die doch auch im Himmel Ewigkeitswert haben, daran sollen wir doch festhalten und uns ausrichten und alle Kraft an den Tag legen, dass wir diese Dinge bekommen, dass wir demütig wandeln, dass wir in Liebe wandeln, dass wir die Einheit des Volkes Gottes hochhalten und, und. Und so schütze auch die Aufnahme des Wortes durch Stille immer wieder, auch durch Gebet, auch Gehorsam. Und es ist wichtig, dass wir am Abend oder auch am Morgen, wenn wir ein Bibelwort lesen, dass es nicht einfach immer nur schnell, schnell, schnell geht, sondern dass wir wirklich uns auch die Zeit nehmen, auch verstehen, was wir gelesen haben, auch vielleicht bemüht sind, mal so ein Bibelwort den ganzen Tag über mitzunehmen und immer wieder darüber nachzudenken, was habe ich heute Morgen gelesen, wie kann ich diesen Bibelvers anwenden in der Praxis, was gibt Gott mir auch für Gelegenheiten, das dann in die Praxis auszuleben. Und so macht Gehorsam ja auch wirklich fruchtbar, aber wenn das Wort so ohne Anwendung gehört wird, dann gleicht es einem Boden, der doch auch zu nichts Nütze ist. Und so frage dich auch, welche Dinge dich fruchtlos machen, obwohl du vielleicht das Wort Gottes immer wieder hörst. ist es möglich, viel zu hören, aber wenig Frucht zu bringen. Darum müssen wir ehrlich fragen, welche Dornen in unserem eigenen Leben vielleicht wachsen, dass sie das Wort immer wieder auch ersticken. Und Gott zeigt uns diese Dinge nicht, um uns zu berauben, sondern damit das Wort wieder frei wirken kann in unserem Leben und auch geistlich Frucht bringen kann. Damit endet der erste Teil. Wir haben die Gefahr gesehen des geistlichen Schlafes, die Kennzeichen und die Ursachen. Der zweite Teil folgt dann Anfang August, so Gott will, und wird sich mit dem Ruf Gottes beschäftigen, dass wir doch wachen sollen. Amen.